Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute ein Mann, der den afrikanischen Kontinent kennt wie ganz wenige. Gelernter Südafrikaner, sagte er mir eben. Fast alle afrikanischen Staaten hat er bereist, darüber geschrieben, für die Zeit, für den Spiegel, immer wieder dicke Bücher. Zu Gast ist Bartholomäus Grill. Guten Morgen, grüß Sie.
Guten Morgen, Frau Timm.
Seit 27 Jahren leben Sie in Südafrika und sind in Deutschland derzeit zu Besuch und, wenn ich es richtig verstanden habe, auch ein bisschen auf der Flucht vor Corona.
Na, ich würde es Corona-Exil nennen. Die Lage in Südafrika ist ich würde nicht sagen katastrophal, aber sehr ernst. Und Südafrika hat nicht das Gesundheitssystem wie europäische Staaten. Das heißt, man bekommt eben keine Spezialbetten in diesem Land. Wir haben dann beschlossen, ins Exil zu gehen, in den Schwarzwald.
Exilort. Man hört auch wenig aus den afrikanischen Staaten über diese Krankheit, relativ wenig verglichen mit anderen Ländern. Hat das damit zu tun, dass das da ein Problem unter ganz vielen ist?
So kann man es sehen. Und wenn Sie mit Afrikanern reden, werden Ihnen viele sagen: Wir haben Malaria, wir haben HIV-AIDS, wir haben Bilharziose, wir haben Polio. Da kommt jetzt noch ein weiterer Virus dazu. Was soll's?
Ein Junge findet auf einem Dachboden eine grüne Kiste. So geschehen im Oberbayern in den 1950ern. Und die Kiste führt den Jungen in Gedanken ganz weit weg. Bartholomäus Grill war der Junge. Und mit der Entdeckung dieser Schatzkiste beginnt ein Buch, in dem man sich mit der deutschen Kolonialgeschichte und ihren Folgen auseinandersetzt. Wir Herrenmenschen. Herr Grill, was war drin in der Kiste? Wofür steht sie?
Die Kiste gehörte meinem Großvater und es war seine kolonialhistorische Hinterlassenschaft. Er war ein Anhänger der Kolonialbewegung in der Weimarer Zeit. Seine Generation hat es als tiefe Demütigung empfunden, dass nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Friedensvertrag von Versailles Deutschland die Kolonien weggenommen wurden. Und diese Bewegung wollte die deutschen Kolonien zurückhaben, denn eine Weltmacht braucht Kolonien. Deswegen hat er alles gesammelt, Bücher, Broschüren, Dokumentationen zur Kolonialgeschichte. Und die waren in dieser grünen Kiste und die habe ich als Junge entdeckt.
Das heißt, der kleine Junge geriet sofort in spätkoloniales Denken seines Großvaters hinein. Viele Jahre später sind sie dann tatsächlich auf den afrikanischen Kontinent gekommen. Da war es dann nicht mehr so weit her mit der Verklärung.
Naja, zunächst hat diese Kiste die Afrika-Sehnsucht ausgelöst. Mhm. Ich wusste, da muss ich hin. Kilimanjaro, Timbuktu, all diese magischen Namen, die haben mich mehr angezogen als Winnetou und Old Shatterhand.
Kilimanjaro nannte Ihr Großvater wahrscheinlich noch ganz anders, oder?
Ja, das war die Kaiser-Wilhelm-Spitze. Das war der höchste Berg Deutschlands und das war auch ein beliebtes Fragespiel in der Familie, welches ist der höchste Berg?
So hat er Ihnen das verkauft, der höchste Berg Deutschlands.
Der Vater hat das übernommen und dann mussten wir eben raten und sagten die Zugspitze. Und es hieß, nein, dummer Bub, es ist die Kaiser-Wilhelm-Spitze, heute bekannter unter dem Namen Kilimanjaro.
Wir Herrenmenschen ist ein Buch, das gegen den Blick der Kolonialisierung eigentlich anerzählt. Und gleichzeitig Wir Herrenmenschen, ich habe sofort gestutzt über den Titel, denn wer wir schreibt, der zählt sich ja dazu. Ist das der Rückblick auf die Familiengeschichte?
Ja, der Herrenmensch ist der europäische weiße Mensch, der die Welt erobert und der Welt ihren Stempel aufdrückt, der die Deutungshoheit hat, der andere Länder vereinnahmt, ausplündert, sich aufschwingt zu einer Weltherrschaft. Mhm. Der Kolonialismus geht ja irgendwann in den Imperialismus über, das heißt in Anspruch auf Weltherrschaft, den Deutschland auch hatte.
Eigentlich geht er ja bis heute weiter in der Sprache, in Verhaltensweisen. Damit beschäftigen wir uns gerade in unserem Programm das ganze Jahr über wieder in loser Folge. Ich frage mich, Sie leben vor allen Dingen im Südafrika, da ist Namibia quasi um die Ecke. Das war eine deutsche Kolonie. Gibt es da noch heute so deutsche Grüppchen, Gemeinschaften, die die Vergangenheit glorifizieren und feiern?
Ja, die gibt es noch. In Namibia leben ja nach wie vor ungefähr 20.000 deutschsprachige Menschen. Und viele, vor allen Dingen in der älteren Generation, sind sehr kolonial, nostalgisch und pflegen diese Erinnerung, was auch leicht fällt, weil die äußere Gestalt dieses Landes nach wie vor von der deutschen Kolonialzeit geprägt wurde. Also die Straßen, die Bahnhöfe, die Friedhöfe, die Straßenzüge, die Hotels, die Bauwerke, die Denkmäler etc.
Hat das Spuren hinterlassen, nicht nur bei den Bauwerken, sondern auch im Menschenbild?
Natürlich hat es sehr kräftige Spuren hinterlassen. In der Kolonialzeit wurde ja unsere Wahrnehmung geprägt von nicht-europäischen Menschen als unterlegene Menschen. Wir haben sozusagen Europa konstruiert auf dem Rücken oder im Abbild von der außereuropäischen Welt. Und diese ganzen rassistischen Theorien, die die Wahrnehmung bis heute prägen, wurden in der Kolonialzeit entworfen.
Nun ist das ein endloses Thema, was sich über die Jahrhunderte spannt, über den ganzen Kontinent spannt, letztlich über die ganze Welt, letztlich mit der Sklaverei beginnt. Oder kann man sagen, gibt es eine Wurzel allen Übels?
Ja, Sie sagen es schon richtig, die Sklaverei ist die Wurzel allen Übels. Das ist nichts anderes als schwarze Menschen als Ware zu betrachten. Und damit beginnt auch der globalisierte Kapitalismus, der Handel mit Menschenware, der transatlantische Dreieckshandel. Und es wird dann verschärft und kommt zum Höhepunkt in der Kolonialzeit.
Und in Deutschland wurde sich ja lange darauf berufen, naja, die war ja bei uns relativ kurz, aber sie war genauso gewaltvoll wie von anderen Staaten. Die Spuren, hat es Spuren gelassen in den Menschen dort bis heute?
Naja, wir sprechen jetzt von der dritten Generation. Die Spuren sind eher in den Wahrnehmungsmodi und nicht in dem Leidensdruck, der aus der Kolonialzeit entstanden ist. Das ist ja auch das Problem, wenn wir über Reparationen reden. Wer soll sie erhalten? In der dritten Generation, es gibt keine Überlebenden mehr. Sollen das Individuen erhalten, Gemeinden, Kommunen, Volksgruppen, der Staat? Das sind komplizierte Fragen.
Ein bisschen findet sich das ja in der Sprache bis in Ihren Beruf hinein, Herr Grill. Sie waren, ich sage das jetzt mal absichtlich undifferenziert, Sie waren Korrespondent in Afrika. Man ist Korrespondentin in Paris, in London, in Washington sitzen, glaube ich, gleich 10 Leute. Und Sie waren Korrespondent in Afrika? Eigentlich verrückt. Das geht doch gar nicht.
Ja, das Problem ist, dass Afrika wie ein Land wahrgenommen wird und nicht wie ein Kontinent mit 54 verschiedenen Ländern, die auf sehr unterschiedlichem Entwicklungsniveau sind. Aber das gilt nicht nur für Afrika. Also es gibt auch Korrespondenten, die sitzen in Rio und sind zuständig für ganz Südamerika.
Aber wenn man ehrlich mit sich selber ist und sitzt da zum ersten Mal auf seinem Korrespondentenposten, will das gut machen, ist brennend interessiert, fragt man sich da nicht trotzdem als erstes, eigentlich weißt du gar nichts, wie soll das gehen?
Es ist natürlich eine Anmaßung, über 54 Länder berichten zu wollen. Aber letztendlich konzentriert es sich dann auf die Hauptländer, das sind Nigeria, Kenia, Südafrika, Kongo. Und man lernt hinzu im Laufe der Jahre. Und ich habe ja nun 1980 zum ersten Mal meinen Fuß auf afrikanischen Boden gesetzt. Und in diesen 40 Jahren habe ich natürlich einiges gelernt.
Und wie haben Sie da Grund reingebracht? Also was war wichtiger, das Lesen, das Studieren, die Begegnung? Wie haben Sie da für sich Grund reingebracht in diesen riesen Kosmos, den Sie zu beackern hatten?
Also abgesehen von Lektüre, von Büchern, von Dokumentationen, ist die wichtigste Quelle das Gespräch mit den Menschen. Das ist aus erster Hand, also Gespräche mit Afrikanern und Afrikanerinnen.
Und gibt es da tausende Sprachen, richtig Sprachen, nicht nur Dialekte? In wie vielen Sprachen können Sie zumindest so gut Rade brechen, dass das Eis bricht?
Leider in keiner afrikanischen Sprache. Es gibt ja 2000.
2000?
Ja. Und Das wäre unmöglich gewesen, weil man sich ja ständig bewegt und die Sprache ja auch ortsgebunden ist. Die einzige mögliche wäre Kiswahili gewesen, das sprechen ungefähr 150 Millionen Menschen. Aber ich war hauptsächlich im Süden Afrikas unterwegs und das hätte wenig gebracht, sodass man eben angewiesen ist auf die Kolonialsprachen, sprich Englisch, Deutsch, Französisch.
Die sind dann so ein bisschen Common Sense verbindend. Und, nehme ich mal an, Arme, Beine, Blicke, Schauen, Gestik?
Ja, und man hat natürlich auch immer, wir sind immer abhängig als Korrespondenten von sogenannten Fixern. Das sind meistens lokale Journalisten, die sich gut auskennen, die einen mitnehmen, die auch Zugang haben zu bestimmten Leuten und die dann übersetzen. Aber da haben wir schon das Problem, dass die Übersetzung natürlich auch verzerren kann.
Und dann gucken Sie jemanden in die Augen und denken, kann irgendwie nicht ganz stimmen, was der sagt, angeblich.
Ja, wenn Sie in Äthiopien mit einer alten Bäuerin sprechen und die Tochter übersetzt aus ihrer ethnischen Sprache ins Amharische und der Fixer oder Übersetzer übersetzt vom Amharischen ins Englische und ich übersetze es ins Deutsche, dann würde ich gerne wissen, was in meinem Notizbuch steht und was die Frau gesagt hat, ob das deckungsgleich ist.
Herr Grill, wann kam denn die Rebellion in Ihnen? Wann kam der politische Durchblick, dass Sie kapierten, das ist alles nicht so glorreich, wie Großvater das sagte?
Die Rebellion kam mit dem Studium. Man beschäftigt sich dann, ich habe Entwicklungssoziologie unter anderem studiert. Und da geht es auch um die globalen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten. Und dann fängt man an, sich mit den historischen Wurzeln dieser Ungleichheit zu beschäftigen.
1980 waren Sie zum ersten Mal auf dem afrikanischen Kontinent und ein bisschen habe ich drüber gelesen, hatte den Eindruck, Sie wollten ganz Afrika retten.
Ja, es war eine Gruppe von engagierten Dritte Weltbewegten. Wir hatten ein Projekt, wir wollten ein Dorfkulturhaus bauen in Tansania, im Norden Tansanias. Das ist aber dann ziemlich gescheitert, weil am Ende statt eines Kulturhauses nur ein Hühnerstall herauskam, der aber übrigens heute noch steht. Aber in dieser Zeit entstand auch meine tiefe Zuneigung zu Afrika. Manche Leute sagen, die Maladie africaine, der afrikanische Virus hat einen gepackt. Und das ist so geblieben für die nächsten 40 Jahre.
Vielleicht war der Hühnerstall ja ganz nützlich und außerdem ist es ja auch eine Erfahrung, die man macht. Also groß starten, kleiner landen, aber vielleicht im Kleinen mehr bewirken, als wenn das Projekt Afrika retten, was ja auch ein bisschen hybrid ist, geklappt hätte.
Ja, das ist eben der Anspruch der Dritte Weltbewegung, die Welt zu retten. Und das ist ja auch ein guter Anspruch, aber er ist auch vermessen. Aber immerhin hat es den afrikanischen Hühnern gedient, unser Hühnerstall.
Und den Besitzern. Sie betonen immer, Herr Grill, in allem, was Sie geschrieben haben, in Büchern wie Artikeln, dass die Situation der afrikanischen Länder so völlig verschieden ist, dass es einfach Quatsch ist, über Afrika zu reden. Und dass es eben so vollkommen unvergleichbare Grundsituationen sind. Können Sie uns mal ein paar Beispiele geben, was heute afrikanische Länder sind, wo die so stehen?
Tja, wenn ich jetzt eine Tour d'Horizon anfangen würde über 54 Länder, dann würden wir
zwei, drei verschieden.
Also extrem verschieden, zum Beispiel das sehr reiche Land Kongo, Demokratische Republik Kongo, ist eines der schlecht regiertesten und chaotischsten Länder, könnte aber blühend dastehen. Ist aber ein gescheiterter Staat. Ein Land wie Ghana ist mittlerweile eine sehr gut funktionierende Demokratie. Da geht es bergauf. Es gibt Länder wie Kenia, die sich irgendwie durchwurscheln. Es gibt ökonomisch erfolgreiche Länder wie Botswana. Es gibt Länder, die in der Korruption versinken, wie Mosambik und.
Das nur mal kurz, um ein bisschen aufzufächern, wie verschieden die Ausgangssituationen in den unterschiedlichen Staaten sind. Fliegen wir mal zurück zu Ihnen selbst, Herr Grill, ins Oberbayern 1954. Da sind Sie geboren in einem Dorf, Oberaudorf. War mir nur bekannt als Heimat von Bastian Schweinsteiger, von dem Fußballspieler.
Und von Edmund Stoiber.
Den habe ich immer mit Wolf Ratshausen in Verbindung gebracht.
Ist er da geboren? Aber er ist geboren in Oberaudorf.
Wieder was gelohnt, aber schnell umgezogen. Wolf Ratshausen. Also Oberaudorf, Zentrum der Kindheit von Bartholomäus Grill. Erzkatholisch ist es dort. Was merkt ein Kind von all dem müssen, was dazu gehört, der Ordnung, wenn man so erzkatholisch geprägt ist?
Man wird hineingeboren sozusagen in eine festgefügte Weltordnung. Mhm. Auf jedem Berg ist ein Kreuz, an jedem Acker ist ein sogenanntes Martal. Überall stehen Kapellen herum. Es ist der Katholizismus bietet auch so eine Lebenssicherheit, weil man ja auch eine Zahl von Heiligen hat, die für alles Mögliche zuständig ist. Wenn man was verloren hat, ist es der heilige Antonius, der hilft. Im Grunde zeichnet der Katholizismus die Lebensbahn vor. Und am Ende geht es eigentlich nur darum, wie meine Großmutter sagte, dass man auf einen guten Tod hinarbeitet und auf ein glückseliges Jenseits.
Das ist ein sehr weiter Blick voraus. Bartholomäus klingt, als sei es auch ein Heiliger gewesen. Stimmt das? Ist der auch für was zuständig?
Es war einer der Apostel.
Und wofür war der zuständig als Grundheiliger in Oberaudorf?
Also in Oberaudorf hat er nicht so eine Rolle gespielt, aber er hat versucht, die Armenier zu missionieren. Und die haben ihn dafür gehäutet, ihm die Haut abgezogen. Deswegen ist er bis heute auch der Schutzpatron der Hautärzte und der Metzger.
Der Hautärzte und der Metzger, seltsame Kombination. Hat der Name sehr bewusst verteilt worden oder fanden die Eltern, das klingt schön?
Es ist eine lange Tradition. Der Sohn heißt immer Bartholomäus. So hieß schon mein Großvater, mein Vater.
Wie viel oberbayerische Dorfmentalität steckt bis heute in Ihnen drin?
Naja, weniger Dorfmentalität als die Mentalität eines Bergwaldbauernbuben, weil der Hof stand alleine, der steht nicht im Dorf. Man kommt ins Dorf nur sonntags zur Kirche oder um die Pferde zu beschlagen, zum Hufschmied, zum Fohlenmarkt.
Sie wollten dann aber irgendwann raus. Sie sind nach dem Studium nach Hamburg gegangen, lange bei der Zeit gearbeitet. Ich frage mich, wie vertrug sich das, ein oberbayerischer Bauernsohn? Die Sprache hört man bis heute. Und dieses eher nüchtern protestantische Hanseatentum bis hin zur großen Marion Gräfin Dönhoff mit ihrer ostpreußischen Adelsdisziplin. Das muss eine sehr bunte Gemengelage gewesen sein.
Ja, man fühlte sich doch manchmal etwas seltsam in diesem sozialdemokratisch-protestantischen Umfeld. Aber für mich war es immer ein Ziel, hinaus in die Welt zu ziehen und mir die Welt anzuschauen und eben aus diesem Dorf rauszukommen.
Bartholomäus Grill ist unser Gast. Haben Sie viel afrikanische Musik im Schrank, Herr Grill?
Im Schrank und runtergeladen.
Mhm, klar, Streaming heute. Aber im Ohr auch? So im inneren Ohr?
Dass Sie ja, gelegentlich, wobei es schwierig ist, Free Jazz im Ohr zu behalten.
Free Jazz ist Ihr Gebiet. Das ist heftig. Ich frage, weil Feste feiern in den afrikanischen Staaten ganz eng mit Musik und Tanz verbunden ist. Vielleicht enger noch als bei uns. Und zwar bei Hochzeiten und auch bei Beerdigungen. Was haben Sie da erlebt? Wie wurden solche Feiern begangen?
Also ich habe einige große Beerdigungen erlebt, zum Beispiel vom Ashanti Hene, dem König der Ashanti. Ein Fest mit 300.000 Menschen, ein Fest, eine Beerdigung, die dann zum Fest, zu einer Feier des Lebens wurde. Also der Übergang, ich meine, der Todesbegriff ist in Afrika ja ein anderer. Die Menschen gehen zu den Ahnen und wohnen in einem Zwischenreich und können noch hineinwirken in den Alltag der Lebenden. Das heißt, man muss sich gut mit ihnen stellen, man muss sie auch feiern, man muss Musik für sie machen, man bringt Opfer dar.
Und das hilft einem dann im Leben?
Das hilft einem im Leben. Ich meine, es gibt ja auch bei uns diese Traditionen. Der Leichenschmaus ist etwa eine Einrichtung, die vom Tod und von der Trauer hinüberführt oder die Rückkehr zum Alltag ermöglicht. Mhm.
Das ist dann sozusagen die festliche Seite des Todes, die womöglich ein erster entscheidender Schritt ist, das zu bewältigen. Nun haben Sie als Korrespondent viel Tod gesehen, also Hungertote, Kriegstote, Kindersoldaten, Tuberkulose, AIDS. Wie ist das, wenn man als Journalist weiß, ich darf nur erzählen und kann nur sehr wenig selber anpacken?
Es ist manchmal ein großes Ungenügen und man empfindet immer den Tod als großen Skandal, als Ungerechtigkeit. Vor allen Dingen, wenn er dann Menschen massenhaft trifft, wie etwa beim Völkermord in Ruanda. Das sind Erlebnisse, Eindrücke, die einen zutiefst erschüttern.
Haben Sie sich, na, geschämt ist vielleicht das falsche Wort, aber absolut ohnmächtig gefühlt manchmal, auch als, ja, ich sag mal, weißer, wohlgenährter, wohlsituierter deutscher Korrespondent, mitten in diesem Leid zu stehen und darüber zu schreiben?
Am Anfang, aber irgendwann lernt man, es ist nicht meine Aufgabe, jetzt zum Beispiel als Sanitäter im Einsatz zu sein oder als Mitarbeiter einer NGO, sondern ich versuche durch die Beschreibung der Umstände auch etwas zu bewirken, nämlich aufzuklären und vielleicht Leute dazu zu bewegen, auch zu helfen, und sei es nur durch Spenden.
Das Nachdenken über den Tod, das zieht sich ja durch Ihr ganzes Leben. Sie haben Begegnungen mit dem Sterben ein ganzes Buch gewidmet, ein sehr, sehr persönliches Buch auch. Warum wurde dieses Thema für Sie so sehr wichtig?
Das hängt mit dem Freitod meines Bruders zusammen, der schwer krank war und dann zu den Sterbehelfern nach Zürich fuhr und der mich bat, seine Geschichte aufzuschreiben, weil das ja in Deutschland kriminalisiert wird, nach wie vor. Es ist nach wie vor eine sehr unklare Rechtslage. Beihilfe zum Selbstmord ist zwar erlaubt, aber dann muss sofort die Rettung einsetzen. Das ist so widersprüchlich, und auch für Ärzte, die Schwerkranken beistehen wollen, ist es immer noch nicht genau geklärt. Sie können auch straffällig werden durch die falschen Interventionen.
Ihr Bruder hat das sehr bewusst als seinen Freitod genommen. Trotzdem hat die ganze Familie gehofft, er möge doch zu Hause sanft einschlafen und das Leben von selber zu Ende gehen, ohne dass das nötig würde. So habe ich es zumindest gelesen. Das ist ja eine Erfahrung, die man macht. Lassen wir das Leben zu Ende gehen? Wie weit unterstütze ich? Wie weit darf ich? Wie weit kann ich unterstützen? Was macht das mit dem katholischen Kinderglauben von Bartholomäus Grill?
Ja, meine Auseinandersetzung mit dem Tod war gleichzeitig auch der Abschied und die Dekonstruktion von Katholizismus. Weil diese Anmaßung, die gerade in der Sterbehilfsdebatte zu spüren ist, von der katholischen Kirche, von der Amtskirche her, das ist im Grunde der Satz, Gott gibt das Leben, Gott nimmt das Leben, kein Mensch hat das Recht einzugreifen. Mein Bruder und ich mittlerweile auch hielt das für einen ziemlich großen Mist, der die Menschen bevormundet. Er sagte, mein Körper ist ein Gefängnis und der einzige Weg, die letzte Freiheit, die mir bleibt, ist die Freiheit zum Tode, um aus diesem Gefängnis zu entkommen.
Er ist diesen Weg sehr bewusst gegangen. Nun kann man sehr, sehr viel lindern mit passiver Sterbehilfe und das Leben zu Ende gehen lassen. Ich bin kein Krümelchen katholisch, aber so diesen Gedanken, es ist nicht an mir, dass ein Leben zu Ende geht, den kann ich sehr gut verstehen.
Ja, aber was zum Beispiel die Gesetzgeber bisher nicht verstanden haben, weil sie nie in der Situation waren, ist, wie empfindet der Betroffene? Also wenn man drei Operationen hinter sich hat und zwei Chemotherapien und alle möglichen Versuche unternommen hat und ein Krebs wächst und wuchert einfach weiter, dann kapituliert man irgendwann und sagt, der letzte Ausweg ist, dass ich dieses Leiden durch meine freie Entscheidung, meinen freien Willen beende. Und das sollte auch, so wie in der liberalen Schweiz, bei uns in Deutschland möglich sein.
Wie lange haben Sie, wie lange hat Ihre Familie gebraucht, diesen Tod des Bruders mit 46 Jahren schon einigermaßen zu verarbeiten?
Ganz kann man einen Tod nie verarbeiten. Er ist nach wie vor bei uns, man denkt an ihn, man träumt von ihm. Also da kann man auch keinen Zeitrahmen der Verarbeitung geben. Die Trauer ist eine langwierige Geschichte, die viele Gesichter hat.
Und mir fällt darauf auf, Sie haben sofort ein anderes Gesicht, wenn Sie darüber sprechen. Ist dieses Buch Um uns die Toten vielleicht Ihr persönlichstes?
Mit Sicherheit. Und es hat ja auch starke autobiografische Züge. Es ist die Auseinandersetzung mit dem Tod, auch mit einem langen, gipfelt in einem langen Streitgespräch mit dem führenden katholischen Moraltheologen.
Robert Spähmann.
Robert Spähmann, der mittlerweile nun auch leider verstorben ist, ein sehr großer Denker, aber wir haben uns nur gefetzt, 4 Stunden lang. Und da geht es eben um diesen Machtanspruch der katholischen Kirche. Und das ist nichts anderes als die Entmündigung von Menschen.
Seit 1993 leben Sie in Südafrika. Ist das zweite oder gefühlt schon erste Heimat für Sie?
Es ist zur ersten Heimat geworden. Mhm. Oder zum ersten Wohnsitz. Die Heimat ist immer die Sprache. Erst Bayerisch und dann als erste Fremdsprache Hochdeutsch.
Bayerisch, erste Fremdsprache, Hochdeutsch. Bringen Sie denn Ihrem Umfeld in Kapstadt, wohnen Sie, ein bisschen Bayerisch bei? Ihren Tonfall vom Deutschen, Ihre
Nein,
erste
es
Sprache?
Gibt ja, es gibt ja jede Menge Deutsche in Kapstadt. Die genauen Zahlen sind nicht bekannt, aber man spricht von ungefähr 50.000. Das hieße, dass Kapstadt eine der größten deutschen Städte im Ausland ist. Mhm. Das ist manchmal zu viel an
Da können Sie dann Ihren Dialekt nicht durchsetzen, da gibt es zu viele andere.
Nein, man entzieht sich eher der deutschen Gemeinde, weil man lebt in Südafrika und hat mehr Interesse an Südafrikanern.
Wenn Sie jetzt hier sind, Sie sind ja als festbestellter Journalist und Korrespondent vor ein paar Monaten in Rente gegangen, haben Sie dann immer noch so das eine Ohr in der Ferne, auch wenn Sie hier sind?
Ja, das ist, wenn man sich 40 Jahre mit Afrika beschäftigt, dann ist das sehr prägend. Und wenn dann zum Beispiel ein Putsch in Mali passiert, wie unlängst, und die Kollegen anrufen und einen bitten, für Spiegel Online eine Analyse zu schreiben, dann freut einen das sehr. Weil der Ruhestand ist ja, man hat vorher eine große Magazinmaschine, man hat einen ganzen Kontinent, man ist ständig gefordert, unterwegs, reist viel. Und plötzlich wird man auf Null gestellt und guckt sich erstmal um. Ich empfand es jetzt nicht so hart, diesen Wechsel, weil ich auch Bücher schreibe und weil ich nach wie vor gelegentlich eben auch journalistisch tätig bin.
Aber die wenigsten verlagern wirklich ihr Leben dorthin wie Sie. Was hat Sie so lange dort gehalten, seit mittlerweile 27 Jahren?
Also wenn man es mit einem Satz sagen müsste, dann würde ich jetzt Thomas Mann zitieren. Das Hauptingredienz aller Reiselust ist die Suche nach nie entdeckter Menschlichkeit. Und davon hat Afrika sehr, sehr viel.
Das klingt sehr gut. Ich bitte trotzdem um den zweiten Satz von Bartholomäus Grill und nicht von Thomas Mann.
Es sind die Afrikaner und Afrikanerinnen, die einen auf diesem Kontinent halten, die einfach unglaublich heitere, fröhliche Menschen sind. Die Beziehungen sind unkomplizierter, sind offener. Afrikaner und Afrikanerinnen sind leichtsinniger. Sie lieben das Amor Fati, die Liebe zum Schicksal, den Humor, den Schmäh, die Musik, das Leben.
Wir sind der Nachbarkontinent in Europa und reden in erster Linie über Krieg, Armut und Flüchtlingsfragen. Wie kommt Ihnen das vor?
Naja, das wäre so, als wenn man als Afrikaner oder Afrikanerin über Deutschland nur reden würde im Zusammenhang mit Neonazis und rechter Gewalt. So eine Wahrnehmungsverkürzung ist das. Dass man Afrika, natürlich gibt es Krisengebiete, natürlich gibt es Kriege und Elend und so weiter. Aber das ist nur ein Ausschnitt von Afrika.
Das heißt, wir stoßen mit solchen Sätzen jeden in Afrika Lebenden, der aus seinem Leben gern etwas machen möchte und sich bildet und versucht, sein Land nach vorne zu bringen, vor den Kopf.
Ja, wir sehen Afrikaner nach wie vor, auch Leute, die solidarisch sind mit Afrika, als Opfer. Und das ist das größte Hindernis der Selbstbefreiung.
Zugleich träumen ja manche von Afrotopia, ein Begriff des senegalesischen Wissenschaftlers Sarr. Welche Hoffnung verknüpft sich damit?
Naja, wir erleben ja, wie die kapitalistische Weltökonomie diesen Planeten ruiniert, wie wir alle Teil davon sind. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und postkoloniale Theoretiker wie Felwine Sarr sagen, vielleicht schlummert in der afrikanischen Tradition eine Alternative. Also andere Wirtschaftsweisen, eine andere Art und Weise, mit Natur und Umwelt umzugehen, verborgenes Wissen. Das
hoffen
nennt
Sie
sich
mit?
Dann Afrotopia. Natürlich
Och, hoffen
hoffe
Sie
ich
mit?
Natürlich hoffe ich mit, denn der Weg, den wir gehen, das führt in die Dystopie.
Zugleich haben Sie immer betont, ich bin kein Utopist, ich bin weder Pessimist noch ein Utopist, der alles schönredet, ich bin ein Afrorealist. Welche Hoffnung hoffen Sie denn noch erfüllt zu sehen? Sie sind jetzt Mitte 60, was hoffen Sie noch zu überleben?
Für
zu
Afrika,
erleben?
Für Afrika oder für mich?
Für Afrika.
Für Afrika. Dass genau das passiert, was kluge Afrikaner sich wünschen, woran sie arbeiten. Dass Afrika den letzten Schritt der Selbstbefreiung tut, auch die eigenen korrupten Regierungen abschüttelt. Und dass es dann zu einem Kontinent der Zukunft werden kann. Das halte ich durchaus für möglich.
Und wenn Sie mir schon den Bogen geschlagen haben, worauf hoffen Sie für sich?
Ach, da könnte ich nur mit Biermann sagen, noch ein bisschen was Blaues sehen, noch ein paar eckige Runden drehen.
Und Herr Grill, lassen Sie uns noch eine kleine Runde zu den Pilzen gehen. Ich hörte, mit Ihnen kann man ganz unbesorgt sammeln.
Tja, also die Kenntnis von Pilzen, das ist so ziemlich das Einzige und Wichtigste, was mir mein Vater mitgegeben hat, dass man eben 80, 90 Pilzarten unterscheiden kann. Und da wir jetzt im Corona-Exil im Schwarzwald sind, ist das ein idealer Naturraum, um Pilze zu suchen. Es ist gerade Pilzsaison.
80 bis 90, habe ich richtig gehört? Also ja. Die Unterscheidung Knollen, Blätterpilz, Champignon, die kann ich Ihnen anvertrauen?
Ja, das ist ja relativ einfach. Es wird dann komplizierter, wenn man den Perlpilz und den Pantherpilz unterscheiden muss. Da gibt es dann bestimmte Kriterien. Da kann man sich nicht auf Bilder aus dem Pilzbuch verlassen.
Okay, das ist relativ einfach.
Und auch bei
einfach.
Den Champignons muss man aufpassen. Zum Beispiel mein Sohn Leo hat gestern hier in Berlin im Hinterhof einen Carbol-Egerling gefunden. Die sehen aus wie Champignons, aber sie haben diesen Carbol-Geschmack und sind leicht giftig.
Sie sagen so schön, es ist ganz einfach. Ich habe mal auf einer Pilzführung den Knollenblätterpilz als Champignon präsentiert. Also, was ist so spannend für Sie an Pilzen, dass Sie sich die Mühe machen, die alle unterscheiden, alle kennen? Was ist so toll an Pilzen?
Weil die Pilze in einem ganz eigenen Reich leben zwischen Tier und Pflanze. Und weil zum Beispiel in der Veganer-Diskussion nicht klar ist, wo man ihn einstuft, weil er eben auch sozusagen tierische Fähigkeiten hat. Es gibt Pilze, die wandern, zum Beispiel die Hexenbutter.
Der Pilz, das unbekannte Wesen. Ich glaube, wir müssen Sie mal nochmal für eine Fachsendung einladen.
Ja, gerne.
Bartholomäus Grill, heute unser Gast. Und ich danke Ihnen sehr dafür.